Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Palmsonntag treten wir in die Karwoche ein. Das germanische Wort Kara bedeutet so viel wie Trauer oder Leiden. Wenn wir alljährlich durch diese Woche gehen, dann werden wir in den Gottesdiensten, an den Stationen Jesu Halt machen, die Jesus durchschritten hat. Und wir werden daran erinnert. Am Palmsonntag zog Jesus mit großem Jubel in Jerusalem ein. Tausende von Festpilgern riefen zu ihm: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. An den folgenden Tagen ging Jesus in den Tempel und lehrte. Dabei kam es zu harten Auseinandersetzungen mit den Zuhörenden. Man spürte dabei, wie jetzt alles auf eine letzte Entscheidung zuläuft. Denn immer wieder treten die Gegner an Jesus heran und fragen ihn, die ihn in eine Falle locken wollen. Sie fragen zum Beispiel: Darf man den Kaiser Steuern zahlen oder werden die Toten auferstehen? Beides war damals umstritten. Mit jeder Antwort würde sich Jesus auch Feinde machen. Die 12 Jünger sind während dieser Tage von der Stadt Jerusalem beeindruckt. Sie weisen ihren Herrn auf den gewaltigen Tempelbau hin, aber Jesus antwortete nur traurig, dass kein Stein auf den anderen bleiben wird. Dazu erwähnte er die Bedrängnis und die Verfolgung, die kommen werden. Am Donnerstagabend der Karwoche feiert Jesu das Passamahl mit seinen Jüngern. Bei diesem Mahl spricht er die Worte, die wir immer wieder als das große Geschenk Jesu an uns vernehmen. Mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Noch in der Nacht, von Gründonnerstag auf Karfreitag, wird Jesus im Garten Gethsemane festgenommen und durch den Hohen Rat und dann auch durch Pontius Pilatus zum Tode verurteilt. Und keiner seiner Jünger setzte sich während seines Prozesses für ihn ein. Am Ende muss Jesus sein Kreuz hinaus in die Richtstätte Golgatha tragen. Auch in diesem Jahr werden während der Karwoche Christinnen und Christen aus der ganzen Welt in Jerusalem auf diesem Weg sein Leiden bedenken. Dieser Weg, auf den Jesus damals zur Hinrichtung geführt wurde, heißt heute Via Dolorosa, Schmerzensweg. In der Grabeskirche halten die Pilger dann ihre letzten Andachten. Die beiden Kuppeln der Kirche, die Kaiser Konstantin 330 nach Christus erbauen ließ, sind über den Kreuzeshügel Golgatha und über den leeren Grab errichtet worden. Jeder Besucher der Stadt Jerusalem kann sich durch den Gang auf der Via Dolorosa das Leiden Jesu vergegenwärtigen. Und wir tun dies in unseren Gemeinden durch das Lesen der Passionsgeschichte. Liebe Gemeinde. Aber unser heutiges Bibelwort öffnet uns aber noch einen anderen Zugang zu den Leiden Jesu. Er lässt uns nämlich an der inneren Haltung teilhaben, in der Jesus seinen Weg ans Kreuz gegangen ist. Jesus ging seinen Weg immer betend. Seine Worte nennt man ja auch das hohe priesterliche Gebet. Kein Mensch kann dieses Gebet als eigenes Gebet nachsprechen. Nur Jesus konnte so beten. Wir spüren das gleich bei den ersten Worten. Hier spricht der Gottessohn mit dem himmlischen Vater. Jesus bleibt auf seinem Weg ans Kreuz mit seinem Herzen ganz beim himmlischen Vater. Aber er bleibt auch ganz bei seinen Jüngern, liebe Gemeinde. Ich lese dazu die Worte aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu und es steht in Johannes 17 in den Versen 1 bis 8. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext beginnt mit den Worten: Jesus beendete seine Rede. Jesus hat in den Kapiteln vorher seine sogenannte Abschiedsrede gehalten. Hier hat er seinen Jüngern noch einmal sein ganzes Herz ja aufgeschlossen. Aber nun hat er das Bedürfnis, mit seinem Vater zu reden. Dieses Gebet hat sich den Jünger Johannes unauslöschlich eingeprägt. Er hat es aufgeschrieben. Und so bekommen wir einen Einblick in die heilige Stunde. Jesus blickt zum Himmel auf. Ja, war denn das überhaupt nötig? War nicht der Vater schon immer bei ihm und er im Vater? Jesus ist damals noch in der Knechtgestalt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, heißt es. So beschreibt es der Philipperbrief, das Erdenleben Jesu. Aber jetzt, in der Zeit, in der wir heute leben, ist die Zeit seiner Erniedrigung längst vorbei. Jetzt bekennen wir, dass er zur Rechten Gottes sitzt, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Darum schauen wir jetzt betend zu ihm auf, wie es im Hebräerbrief heißt: Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist ein Vorrecht der Kinder Gottes, dass sie durch diese Welt mit diesem Blick gehen dürfen, auch wenn es immer dunkler wird. Wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir erheben unsere Häupter, weil Jesus versprochen hat, wiederzukommen und seine Gemeinde aus aller Not und Drangsal zu erretten. Haben wir, liebe Gemeinde, das gelernt, so durch diesen Tag zu gehen? Oder lassen wir uns niederdrücken durch das Schwere in uns oder um uns herum? Schauen wir nicht auf die Not, schauen wir auf unseren Herrn. Von ihm geht die Kraft aus, die wir brauchen. Vater, die Stunde ist da. Jesus beginnt mit den Worten, Vater. Daran haben wir uns schon irgendwie gewöhnt dran. Aber es ist etwas ganz Besonderes. In keiner anderen Religion wird es den Menschen einfallen, zu einem ihrer Götter Vater zu sagen. Und schon im Alten Testament blitzt es immer wieder auf, dass Gott unser Vater ist. Und durch Jesus ist er uns endgültig offenbar gemacht worden. Und das war der Zweck der Sendung Jesu. Dafür starb er am Kreuz, dass wir zu dem großen heiligen Gott Vater sagen können. Alles, was wir von unserem himmlischen, irdischen Vater an Liebe und Fürsorge erfahren haben, ist nur ein schwaches Abbild von dem, was wir an unserem himmlischen Vater haben. Paulus schreibt, er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Ihm dürfen wir voll vertrauen, liebe Gemeinde. Jesus hat uns das Vertrauen in den Vater ja vorgemacht. Er weiß, dass er jetzt auf dem Weg nach Gethsemane ist. Aber wir lesen in diesem Kapitel kein Wort von Unruhe, Leidensscheu oder Furcht. Ja, im Gegenteil. Das ganze Kapitel 17 zeigt Jesu tiefe Ruhe, ja, und seine Anbetung. Dieser Vater ist durch Jesus auch unser Vater geworden. Ist dein Herz schon zur Ruhe gekommen im völligen Vertrauen? Oder fürchten wir uns noch? Wir haben es ja mit dem Vater zu tun, der über uns waltet und für uns sorgt. Jesus sagt, dass kein Haar von unserem Haupt fällt, ohne dass es der Vater überhaupt weiß. So weiß sich Jesus auch in seinen schwersten Stunden in seinen Vater geborgen. Die Stunde ist da. Er weiß, dass der Vater ihn jetzt in diese Stunde führt. Er lässt sich den Blick zum Vater nicht verdunkeln und ist ganz getrost. So hat Gott auch für unser Leben einen Plan gemacht. Und da gehören auch schwere Stunden dazu und hinein. Wenn solche Stunden kommen, dann lasst uns daran denken, dass der Vater mit seiner Liebe dahinter steht. Du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Eigentlich steht ja im griechischen Urtext, steht das Wort für Mensch eigentlich Fleisch. Dieses Wort Fleisch ist ja einmal eine Demütigung für uns, aber auch ein großer Trost. Fleisch klingt nicht angenehm in unseren Ohren, aber hat Jesus nicht recht, wenn wir das Wesen von uns Menschen anschauen, wie wir leben und was wir treiben, dann müssen wir bekennen Fleisch. Wir jagen dem Vergänglichen nach, Geld, Gesundheit, Glück und vergessen ja das Ewige. Aber so demütigend es für uns klingt, dass er uns Fleisch nennt, Gott erbarmt sich in Jesus über das Fleisch. Wenn es zum Beispiel heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und es ist ein ganz großer Trost, wenn der Herr sagt, dass ihm Macht gegeben ist über alles Fleisch. Da hat eine Mutter einen Sohn, ja, der ihr viel Kummer bereitet. Wenn Jesus Macht hat über das Fleisch, dann hat er auch Macht über den Sohn. Wenn Menschen dir Kummer bereiten, Jesus hat auch Macht über dieses Fleisch. In der Bibel heißt es sogar, er will sich die Starken zum Raub nehmen. Jesus gebraucht diese Macht nicht, um zu strafen oder zu richten. Im nächsten Vers wird es deutlich, wozu Jesus alle Macht in Himmel und auf Erden ja gegeben ist. Nämlich, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Viele Menschen meinen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu ja ein armseliges Leben ist. Da muss man verzichten und hat keine Freude mehr. Aber in Wirklichkeit ist es nämlich ganz anders. Jesus will uns ewiges Leben geben. Und dieses ewige Leben beginnt nicht erst nach dem Tod, liebe Gemeinde, wie viele meinen. Die Heilige Schrift redet ganz anders darüber. Wenn man seine Bibel lesen würde, dann würde man nicht so falsche Ansichten haben. Das ewige Leben ist keine Sache nur für Tote, sondern für Lebende, hier und heute. Und wenn wir nicht schon hier in dieser Zeit in den Besitz des ewigen Lebens kommen, dann haben wir es auch nicht nach dem Tod. Das Leben der meisten Menschen ist eigentlich gar kein Leben. Manche merken dasselbe. Viele berauschen sich in irgendwelchen Dingen oder jagen irdischen Zielen nach. Und dann folgt die Ernüchterung, ja, oder sogar ein böses Erwachen. Die Bibel nennt ein Leben ohne Gott Tod in Sünde, in Sünden. Wir wollen nach der Predigt noch ein Lied singen, in dem es heißt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden, unbefriedigt zurück. Das kann man über das Leben der meisten Menschen schreiben, unbefriedigt. Das ist kein Leben, das sich zu leben lohnt. Aber Gott sei Dank, es gibt ewiges Leben, liebe Gemeinde, auch heute in dieser Stunde. Es ist ein Leben dieser Befriedigung. Es stammt aus der Ewigkeit und ist von Gott gegeben. Jesus sagt, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ewiges Leben ist Vergebung der Sünden und noch viel mehr. Es ist ein Erfülltsein mit Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Hat Jesus dir dieses Leben schon geben können? Wenn da einer ist, der gibt, da muss dann auch einer sein, der nimmt. Wir müssen die Gnade annehmen, die uns Jesus anbietet. Hast du schon deine Ruhe und deinen Frieden in Gott gefunden? In einem Psalm heißt es über diesen Frieden, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gerade jetzt, wo wir ganz offenbar schwere Zeiten entgegengehen, kommt alles darauf an, dass wir an Herrn volle Genüge finden. Jesus bietet uns das ewige Leben an. Jesus erklärt uns auch, wie wir es bekommen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es fängt also damit an, dass man Gott und seinen Gesandten erkennt. Wenn uns die Augen aufgehen, erkennen wir, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen, Sohn gab. Und den Heiland, unseren Heiland Jesus Christus erkennen wir als unseren persönlichen Retter und Erlöser. Dieses Erkennen führt dazu, dass wir mit Gott in eine Lebensgemeinschaft treten. Und diese Lebensgemeinschaft ist nicht eine Sache eines Gefühls oder einer schönen Stimmung, sondern wir haben so viel Gemeinschaft mit Gott, wie wir Gemeinschaft mit dem Wort Gottes haben. Wir können mit Gott keine Lebensgemeinschaft haben, wenn wir nicht in unserer Bibel lesen. Außerdem gehört dazu, dass man ein Gebetsleben führt und Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes sucht. Das gehört zusammen, liebe Gemeinde. Stehst du in der Lebensgemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn? Jesus hat uns Gott als den Vater offenbart. Er hat uns beten gelehrt und uns in die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern gestellt. Das war sein Werk. Er hat den Willen des Vaters ausgerichtet. Darum sagt er im nächsten Vers: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jesus ließ sich von niemandem sonst irgendwelche Aufträge geben. Er tat nur das eine Werk, das ihm der Vater gegeben hatte. In Johannes 5,19 erklärt Jesus: Der Sohn kann nichts tun als das, was er den Vater tun sieht. Und so hat er das eine Werk vollendet, die Erlösung der Welt und dadurch die Verherrlichung Gottes. An diese Gnade, die er uns erworben hat, dürfen wir uns immer wieder halten. Von dort kommt uns der Trost, den wir brauchen. Dort dürfen wir um Bewahrung vor dem Bösen bitten und dort dürfen wir auch alle Schuld und Sünde ablegen und seine Vergebung annehmen. Bei Jesus ist die Kraft, die wir für den Tag brauchen. In Johannes 15 spricht Jesus von dem Weinstock und den Reben und sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das schenke und wirke Gott an uns allen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn.